ich habe mich noch nie in meinem Leben mit einer Entscheidung so schwer getan, so lange drüber nachgedacht, war so lange ich auch hin und her gerissen.
Es war ein Moment, wo ich mich einfach verraten oder verleugnet hätte, wenn ich nicht das, wenigstens das gesagt hätte. Heute fragen Sie mich, was war die schwerste Entscheidung? Und das war sie.
Das ist meine schwerste Entscheidung, der Podcast der Funke Hauptstadtredaktion.
Wir sprechen mit unseren Gästen darüber, was die schwerste politische Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie heute noch nach? Meine schwerste Entscheidung. Jetzt auf allen Podcast-Plattformen.
Ja, da ist unheimlich viel Power drin in den Fragen. Und ich merke, in den letzten 10 Jahren ist das Bildungsniveau, was gesunde Ernährung angeht, enorm gestiegen. Das sehen wir an diesen Fragen.
Dr. Matthias Riedel, gesünder Leben mit dem aus dem TV bekannten Ernährungsdoc und Elisabeth Jessen.
Meistens nehmen wir uns in diesem Podcast ein ganz bestimmtes Thema vor, aber heute stehen eure Fragen wieder im Mittelpunkt. Ich bin Elisabeth Jessen und begrüße euch ganz herzlich zum Podcast und ich begrüße ganz herzlich Matthias Riedel.
Ja, danke, moin.
Du wirst nämlich diese ganzen Fragen beantworten, die unsere Hörerinnen und Hörer uns geschickt haben. Da geht es zum Beispiel um, wie muss ein gesundes Müsli zum Frühstück aussehen oder welche Nahrungsergänzungsmittel sind ratsam oder vielleicht eben doch nicht so und welche Proteinpulver kann ich nehmen oder soll ich sie lieber gar nicht nehmen? Ja, ich habe also wieder einen ganzen Strauß an Fragen zusammengesammelt. Ich habe sie ein bisschen thematisch gegliedert und Matthias, du als Experte, als Ernährungsdoc, als Chefredakteur der Zeitschrift Ist Dich Gesund, du hast die MyFoodDoctor-App entwickelt, bist ärztlicher Direktor des Medikum Hamburg, also geballte Kompetenz, jetzt bist du gefragt.
Ja, ich merke auch, dass ich habe diese Fragen schon mal so ein bisschen quer gelesen, um mich zu orientieren. Da ist unheimlich viel Power drin in den Fragen und ich merke, in den letzten 10 Jahren ist das Bildungsniveau, was gesunde Ernährung angeht, enorm gestiegen. Das sehen wir an diesen Fragen.
Trotzdem gibt es immer noch konkrete Nachfragen, ja. Und da haken wir jetzt ein. Wir fangen mal an mit dem Müsli-Frühstück. Wolfgang hat uns geschrieben, ich ernähre mich meines Erachtens sehr ausgewogen und gesund mit wenig Fleisch. Zum Frühstück gibt es unter der Woche Overnight Oats mit einer Handvoll Nüssen, dazu noch einen Esslöffel Leinöl und circa 3 bis 4 Löffel Joghurt oder Skyr. Da hinein schneide ich saisonal verfügbare Früchte und noch ein paar Beeren. Ist das zu viel Fruchtzucker bzw. Zucker, auch wenn ich tagsüber dann keine Süßigkeiten mehr zu mir nehme?
Nein, ganz klar nicht. Also hier wird ja dann auch noch die Zusatzfrage gestellt, in der MyFoodDoctor-App gibt er das Ganze ein. Mhm. Ob das jetzt auch dann zu viel Zucker ist. Es wird der Zucker als ungesund betrachtet, wenn er als Fruchtsaft daherkommt oder in Form von hochverarbeiteten Produkten. Dann ist Zucker für uns ungesund und dann zählen wir auch die Menge. Der Zucker jetzt in Blaubeeren oder in Kiwi, der spielt für die Aufrechnung des zugeführten Zuckers und die Frage, ob es ungesund ist oder nicht, keine Rolle, weil der ist halt so gut verpackt, der kommt mit so viel Gesundheit einher, dass das für uns keine Rolle spielt. Es sei denn, einzige Ausnahme, man übertreibt es.
Wann ist es denn übertrieben?
Richtig, wenn man also wenn man mehr als eine ganze Schale Früchte isst, jetzt also Blaubeeren, das geht da noch. Aber wenn ich jetzt anfange, eine Schale Weintrauben zu essen, dann ist es nachher auch wirklich eine große Menge an Fruchtzucker. Das kann man mal machen, ist gar kein Problem. Aber wenn man jetzt dann ganz besonders süße Früchte nimmt, wie jetzt Ananas oder Weintrauben, dann spielt das schon eine Rolle. Also empfehlenswert sind immer zuckerärmere Beeren oder auch Papaya ist zuckerarm und Mango, Weintrauben, Ananas, die sind eher auf der Hochzuckerseite. Da ein bisschen vorsichtiger.
Was mit Apfel? Ist ja auch ein beliebter
Apfel ist
Zutat.
In der Mitte, ja, Apfel ist in der Mitte und 1 bis 2 Äpfel am Tag ist alles kein Problem. Und wenn man da in der Menge ist von 2 Portionen am Tag, ist das alles gut. Kann auch mal eine dritte oder eine vierte sein. Das ist mir lieber, als wenn ich dann irgendeine Süßigkeit esse oder irgendwie einen Müsli-Riegel aus dem Supermarkt, der mit sehr, sehr viel Zucker einherkommt, wie einfach Schokolade.
Gut, nochmal Thema Müsli-Frühstück. Simon hat geschrieben, ich hatte oft Blähungen, habe jetzt herausgefunden, woran es lag. Ich esse nämlich jeden Morgen ein Müsli mit Sojajoghurt oder Hafermilch mit Apfel, Banane und Haferflocken. Nach Belieben mit ein paar Mandel- und Leinsamen, die über Nacht eingeweicht werden. Nun habe ich die Haferflocken weggelassen und nun sind die starken Blähungen und der tägliche Durchfall weg. Nun stellt sich die Frage, woran kann das liegen und was kann ich jetzt machen? Denn ich würde ungern ewig auf Haferflocken verzichten.
Ja, also da kann man versuchen, er hat ja die Mandeln und die Leinsamen hat er über Nacht eingeweicht. Ich würde die Haferflocken auch einweichen. Mhm. Wenn man sie einweicht oder kocht, dann werden sie besser verträglich. Mhm. Und ich würde es mit einer kleineren Menge mal versuchen, eingeweicht, und das dann langsam steigern. Und wenn dann immer noch starke Blähungen entstehen, dann würde ich es weiter reduzieren. Aber das glaube ich einfach nicht.
Okay, er hat ja geschrieben, er hat jetzt erstmal Dinkelflocken benutzt. Mhm. Aber die sind ja nicht so gesund wie die Haferflocken.
Ja, aber also wenn das wäre jetzt Plan B. Mhm. Wenn das mit den Haferflocken eingeweicht nicht klappt, kann man auch die Dinkelflocken versuchen. Dinkelflocken sind, also Dinkel ist auch sehr gut verträglich, hat auch geschmacklich eine gute Komponente, finde ich, ein bisschen nussiger. Und das kann man auch versuchen. Das wäre eine Möglichkeit, ja.
Vielen Dank. Dann haben wir Simon. Simon hat gelesen, dass man Milchprodukte nicht mit Beeren oder auch Gemüse verzehren soll. Okay. Dass die Aufnahmefähigkeit der Vitamine und Mineralstoffe von Beeren und Gemüse hemmen soll. Stimmt das? Also nur mal kurz zwischengefragt, ich kenne das ja, dass wir auch immer sagen, Joghurt mit Beeren und Müsli, also deswegen verwundert mich die Frage. Ich ergänze nochmal, was er geschrieben hat. Ich nehme darum mein Morgenmüsli mit Beeren nur noch mit Sojajoghurt und nicht mehr mit Milch oder Magerquark ein. Mhm. Zudem habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich über meine Pasta mit Gemüse und Tomatensauce noch Reibekäse darüber streue oder nach dem Fitness meinen Y-Protein-Shake trinke, bevor ich die richtige Mahlzeit einnehme.
Ja, also die Wahrheit ist tatsächlich, dass wir im Essen bestimmte Situationen haben, die die Resorption, also die Aufnahme zum Beispiel von Eisen oder Zink behindern können. Ja, und das ist richtig. Also wenn man hohe Dosen Kalzium zu sich nimmt, dann behindert das die Aufnahme von Eisen. Das gilt allerdings auch für Getreideprodukte. Bei Getreideprodukten ist die Phytinsäure enthalten und die wiederum hemmt die Aufnahme von Eisen und Zink. So. Das spielt aber in der abwechslungsreichen Ernährung gar keine Rolle. Und dann muss man auch bedenken, dass wieder gleichzeitig Vitamin C im Essen die Aufnahme von Eisen und Zink fördert. Das heißt, wenn ich ausreichend Vitamin C da drin habe, das habe ich ja dann bei Beeren auch, dann wird die Aufnahme wieder gefördert. Es ist also immer so ein bisschen Hemmung, weil das, was wir essen, hemmt zum Teil die Aufnahme, anderes wieder fördert die Aufnahme. Das heißt, wenn ich Vitamin C zu mir nehme, auch im Rahmen einer solchen Mahlzeit, dann wird die Aufnahme von Eisen gefördert. Getreideprodukte können die Aufnahme von Eisen behindern durch die Phytinsäure. Das kann man aber aushebeln. Aber da braucht man sich jetzt keine Gedanken zu machen. Das würde nur dann nochmal eine Rolle spielen, wenn ich eine Eisenmangelanämie habe. Und dann gehen wir in der Beratung immer nochmal rein und sagen, okay, wenn es bei dir jetzt auf der Messerschneide steht und es ganz wichtig ist, dass du unheimlich viel Eisen aufnimmst, dann würde man sagen, dann fangen wir nochmal ein bisschen genauer an zu sortieren und würden dann vielleicht auch Getreideprodukte ein bisschen reduzieren oder zu anderen Zeiten nehmen, aber das spielt für den Otto-Normalverbraucher keine Rolle. Das kann man, das ist Wissen, ja, aber das brauchen wir nicht auf das tägliche Frühstück auszubreiten.
Okay, also man darf weiterhin seine Haferflocken mit Milch oder Joghurt und es muss nicht ein Sojaprodukt dazu.
Ja, also die hemmenden Eigenschaften und die fördernden Eigenschaften, die kommen, die halten sich manchmal im Essen so die Waage. Mhm.
Er hat dann noch eine Frage zu Kürbiskernen und Weizenkeimen, wie viel von den Mineralstoffen Eisen, Zink, Magnesium kommen in den Körper, wenn die sich gegenseitig hemmen?
Also auch hier muss man sagen, keine Sorge. Jetzt könnte man denken, okay, wenn die sich gegenseitig in der Aufnahme hemmen, dann esse ich die doch getrennt. Ja, nein. Nein, das ist so die Empfehlung, die Ernährungsempfehlung. Berücksichtigen das schon, dass bestimmte Nahrungsmittel die Aufnahme von Mineralien hemmen. Das ist völlig in Ordnung. Das heißt, die aktuellen Empfehlungen, die preisen das ein Und in einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung hält sich das die Waage. Aber das ist jetzt der Punkt. Es muss abwechslungsreich und ausgewogen sein. Wenn ich jetzt der Brotesser vor dem Herrn bin und ich esse nur Getreide, 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 ja, dann ist das einseitig. Und genau, und dann spielt schon die Aufnahmehemmung schon eine gewisse Rolle. Ja, aber deshalb nochmal, wie wichtig das ist, abwechslungsreich zu essen. Also auch hier, es gleicht sich aus.
Also Appell, abwechslungsreich essen.
Ja, ja.
Dann haben wir Alexandra. Die hat gefragt, ich frühstücke morgens immer ein Porridge, das ich mit heißer Mandelmilch zubereite, um den Eiweißgehalt meines Frühstücks zu erhöhen, damit es lange satt macht. Mische ich nach der Ziehzeit immer noch circa 150 bis 200 Gramm Magerquark oder Skyr darunter. Mhm. Außerdem gebe ich noch frisch geschnittene Früchte sowie Beeren und Nüsse plus Kürbiskerne und Leinsamen dazu. Ist es gesund, wenn ich jeden Tag Magerquark oder Skyr esse? Oder ist das zu viel tierisches Eiweiß? Ich esse ansonsten ab und zu Eier und nur ein bis zweimal pro Woche ein wenig Fleisch oder Fisch.
Nein, das ist nicht zu viel. Also gerade wenn wir da auch hören, dass da wenig Fleisch oder Fisch und auch sonst wenig tierische Produkte gegessen werden. Die tierischen Produkte liefern uns Vitamin B12 und B2 und das brauchen wir. Ja. Und das ist halt leider auch eine Wahrheit, dass wir das brauchen. Wir müssen es irgendwo herkriegen und das erscheint mir eine ausgewogene, gesunde Frühstücksvariante zu sein. Auch gerade fermentierte Lebensmittel sind auch für die Darmflora gut. Auch das ist alles toll. Und gerade mit Nüssen noch zusammen in der Kombi, Pflanzeneiweiß, Quarkeiweiß, das wird noch besser aufgenommen. Alles das ist gut. Und wenn man will, könnte man auch Sojajoghurt noch verwenden, wenn man das noch ein bisschen in die vegane Richtung schieben will. Aber das ist alles in Ordnung. Das kann man so weitermachen. Ja.
Sehr gut. So, Miriam hat uns eine Frage gestellt, die, glaube ich, ganz viele beschäftigt. Und zwar geht es um Kaffee und was man dazu isst. Kaffee hemmt ja die Eisenaufnahme von zum Beispiel Porridge oder Haferflocken. Deshalb soll man circa 30 bis 60 Minuten danach keinen trinken, schreibt sie. Wenn ich direkt vor dem Porridge meinen Kaffee trinke, wird dann auch die Eisenaufnahme gehemmt?
Ja. Das ist so, ja, das ist so. Und das ist für die Menschen, die kein Problem damit haben, mit dem Eisenspiegel. Frauen, menstruierende Frauen beispielsweise, haben manchmal ein Problem damit. Oder auch andere Menschen, die halt sich nicht abwechslungsreich ernähren. Dann spielt sowas eine Rolle. Mhm. Im Rahmen einer, wie ich vorhin schon sagte, abwechslungsreichen Ernährung spielt das keine Rolle. Dann wäre tatsächlich der Abstand einzuhalten, wenn man ein Eisenproblem hat. Und dann würde ich auch sagen, dann trinke ich doch lieber vor dem Frühstück ein kleines Gläschen Orangensaft oder so etwas. Da habe ich ordentlich viel Vitamin C drin. Und das macht genau das Gegenteil. Mhm. Das fördert das eben.
Okay. Ja? Oder ich trinke halt sehr früh meinen Kaffee, lass mir dann ein bisschen Zeit, esse dann nach einer Stunde meinen Porridge.
Richtig.
Und dann muss ich mir wieder Zeit lassen.
Richtig. Man kann auch eine Stunde, sollte dann eine Stunde dazwischen lassen. Das ist die sichere Sache.
Stephanie hat auch noch eine Frage zum Kaffee. Sie möchte gerne wissen, unterbricht ein Kaffee mit viel Fett, also zum Beispiel Sahne statt Milch, das nächtliche Fasten? Es gibt ja auch Kaffee mit Butter und neuerdings sogar Olivenöl. Wie schaut es da aus?
Ja, also tatsächlich ist es so, Datenlage ist ein bisschen unterschiedlich. Ich weiß, es gibt Kollegen, die sehen das ein bisschen strenger und einige ein bisschen weniger streng. Aber wir gehen davon aus, dass alles, was den Insulinspiegel nicht beeinflusst oder nicht relevant beeinflusst, okay ist, erlaubt ist. Also hier wäre Kaffee kein Problem, unterbricht das Intervallfasten nicht. Manche Kollegen sagen, ja, ein kleiner Schuss Milch kann drin sein. Und erst recht, wenn es halt Sahne ist, dann ist ja der Fettgehalt viel höher. Dann gehen wir davon aus, dass es das Intervallfasten nicht relevant unterbricht. Das ist derzeitige Meinung. Aber immer, muss man sagen, immer gucken, wenn sich was Neues ergibt, komme ich damit sofort rüber.
Okay, gut. Dann gehen wir über zum Thema Proteinpulver. Ich weiß, dass das ganz viele Leute beschäftigt, weil sie es gerne benutzen möchten oder benutzen, aber nicht sicher sind, ob es wirklich gesund sind. Und Matthias hat uns eine längere Mail geschrieben, eine längere Frage. Er hat sich nämlich in einer unserer Folgen etwas erschrocken, schreibt er, wie du auf Proteinpulver reagiert hast. Matthias ist 32 Jahre alt, ein ehrgeiziger Ausdauer-Hobbysportler, er läuft, fährt Rad und macht mit seiner Ernährung bereits viel richtig, schreibt er. was ihm auch immer wieder bestätigt wird, wenn er den Podcast hört. Er hat jetzt 2 Jahre lang vegan gelebt und ernährt sich jetzt aber seit einem halben Jahr wieder vegetarisch, pesketarisch, tendenziell aber immer noch eher vegan. Und bei ihm stehen Proteinpulver fast täglich auf dem Speiseplan, um seinen Proteinbedarf einfacher zu decken. Auch den süßen Geschmack findet er eine gute Alternative zu den echten Süßigkeiten, die er nur selten konsumiert. Und er sagt, er legt Wert auf pflanzliche Mehrkomponentenmischungen, seriöse Anbieter und Produkte von hoher Qualität. Was empfehlen Sie für meinen Fall? Soll ich versuchen, die Pulver komplett zu meiden oder soll ich auf Pulver ohne künstliches Aroma oder Süßstoffe umsteigen?
Ja, letzteres. Eindeutig ja. Ich würde auf Pulver ohne künstliches Aroma, ohne Süßstoffe umsteigen. Das ist leider so. Die Datenlage dazu wird immer klarer, dass wir negative Aspekte daraus ziehen. Ich habe heute da auch eine Studie mitgebracht. Übrigens, die kommt gleich. Und ich zeige auch noch eine Alternative. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Also, wenn aber man darauf nicht verzichten will, dann einfach einen Hersteller nehmen, der sagt, ich verzichte jetzt auf künstliches Aroma. Und aber das Süßstoff ist noch ein Problem und da wird die Datenlage auch immer klarer. Es gibt Hinweise darauf, dass Sucralose gerade bei Frauen den Appetit fördern kann, die Darmflora beschädigt möglicherweise oder sogar Darmbakterien aggressiver macht, sodass sie durch die Darmwand passieren und dann Immunreaktionen auslösen. Ich würde das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir sind da am Anfang in der Forschung. Aber die Datenlage ist da, finde ich persönlich, beunruhigend. Und ich würde sowas, also ich persönlich esse sowas gar nicht. Ja, habe das früher auch ab und zu mal genommen, weil manchmal schafft man das nicht so ganz, den Proteinbedarf nach dem Sport zu decken. Aber selber machen. Ja, und dazu kommen wir gleich noch.
Gut. Das schmeckt wahrscheinlich auch besser als diese Pulver ohne also, Zucker, ohne.
Wenn man das einmal.
Klingt so ein bisschen staubig schon, finde ich, so ein bisschen eklig.
Ja, finde ich auch. Es ist halt künstlich auch, aber ich habe nachher was.
Okay. Auch Edith hat eine Frage zu Proteinpulvern. Sie hat mehrere Proteinpulver der Firma Volksshake gekauft, die vegan, zuckerfrei, sogar ohne künstliche Aromen und rein biologisch hergestellt werden sollen. Da ihr Eiweißspiegel zu niedrig sei und sie nicht jeden Tag tierische Produkte zu sich nehmen wolle, habe sie sich gedacht, dass das die optimale Lösung wäre. Jetzt ist sie aber schon verunsichert und will wissen, was du dazu sagst.
Ja, also es gibt Sonne und Sonne Hersteller. Es gibt die ganz schlechten, die tatsächlich mit sehr viel Süßstoff, manchmal sogar Zucker, also das ist auch nicht gut, agieren. Es gibt ja immer wieder diese Problematik, dass bei diesen Proteinpulvern auch Verunreinigungen aus den Maschinenölen da drin erscheinen. Das ist ein Risiko, das ich nicht eingehen würde. Wir nehmen so viele Giftstoffe auf, dass man es nicht noch erhöhen muss. Das scheint offenbar jetzt ein Hersteller zu sein, der das ernster nimmt, die Verantwortung für die Gesundheit der Konsumenten. Es bleibt aber immer ein hochverarbeitetes Produkt. Das ist das Problem. Und auch darauf komme ich nachher auch nochmal.
Gut, danke schön. Jetzt haben wir eine Frage, die geht ein bisschen aus dem Rahmen. Also es ist nicht mehr Proteinpulver, aber es geht auch um ein beliebtes Produkt, nämlich um Hülsenfrüchte. Du empfiehlst ja immer Hülsenfrüchte rauf und runter. Mhm. Anni würde gerne wissen, ob Nudeln und Mehl aus Hülsenfrüchten, also aus Linsen, Kichererbsen, Süßlupinen etc., zu den Gemüsen zählen.
Also gute Frage. Sie gehören im englischen Sprachraum, unterscheidet man das auch immer, Gemüse und auch Hülsenfrüchte. Sie sind kohlenhydratreich und deshalb sind es Kohlenhydratträger, aber vom gesundheitlichen Effekt her sind diese Kohlenhydrate sehr komplex. Es führt also zu einem ganz geringen Blutzuckeranstieg und deshalb sind sie von der gesundheitlichen Wirkung her dem Gemüse gleichzusetzen. Ja? Deshalb sind sie da so ein bisschen Zwitter, aber es ist richtig, es sind Kohlenhydratträger. So ist das. Aber.
Also darf man sich nicht aufs Gemüsekonto rechnen, aufs tägliche.
Ich würde das so machen. Schon? Ich würde das so machen, ja, weil das einfach von der Wirkung her tatsächlich ähnlich positive Effekte entfaltet wie das Gemüse. Obwohl es sehr viel Kohlenhydrate enthält. Es ist also ein super Kohlenhydratträger, wenn man so will.
Oh, super, Anni, oder?
Mit Plus.
Finde ich gut. Ja. Gefällt mir jetzt auch gut. Okay. So, dann haben wir ein Thema, machen wir gerade auf Nahrungsergänzung. Ist ja immer wieder beliebt, hast du auch immer wieder was zu schimpfen drauf. Wir fangen einfach mal an.
Ja.
Nämlich Michael. Michael schreibt uns, Er kommt aus Südtirol, ist 14 Jahre alt und tatsächlich schon ein großer Fan von unserem Podcast. Das finde ich klasse. Er schreibt, ich bemühe mich, mich sehr ausgewogen und gesund zu ernähren und mich ausreichend zu bewegen. Er kennt sich ganz gut aus, hat aber trotzdem ein paar Fragen. Also Michael ist 1,73 groß, wiegt 53 Kilo, falls das in irgendeiner Hinsicht relevant sein sollte. Das weiß ich noch nicht. Das wirst du
beurteilen. Das ist für das Alter völlig normal, wahrscheinlich sehr fettarm, aber vielleicht ist er noch ein, zwei paar Zentimeter drin und dann wird auch noch die Muskelmasse zunehmen. Ja, okay. Alles gut.
Er sagt, meine Mutter nimmt täglich Fischöl und zusätzlich Vitamin K2 und D3 Kapseln zu sich. Ihr hat es schon geholfen, indem sie zum Beispiel stärkere Fingernägel und Haare bekommen hat und sie sich auch insgesamt damit gut fühlt. Meine Frage wäre, ob es auch sinnvoll wäre, dass ich in meinem Alter diese Kapseln nehme oder ob ich es eher noch bleiben lassen soll.
Also, Antwort ganz klar, kurz. Ja, Michael, finde ich erstens toll, dass du dich in deinem Alter, je früher man sich um die Gesundheit, um die Ernährung, die gesunde Ernährung kümmert, desto besser. Das ist nicht so ganz üblich in den Jahrgängen. Und deshalb finde ich es ganz besonders toll. Ich würde den Omega-3-Index messen lassen. Ja, das kostet zwar 40, 50 Euro, aber wohlgemerkt, es muss der Omega-3-Index sein. Wenn er zu niedrig ist, würde ich was supplementieren und auch nehmen. Ganz klar. Und ganz ehrlich, das fördert, das reduziert die Allergiewahrscheinlichkeit, das fördert die Gehirnentwicklung, das ist reduziert sportliche Komplikationen, was die Muskulatur betrifft und viele, viele, viele andere positive Effekte. Und je früher man sich darüber Gedanken macht, desto besser.
Was mit den anderen Vitaminen? K2, D3?
Ja, die sind wichtig für den Knochenstoffwechsel und es wird häufig damit beigemengt. Aber Vitamin D, das muss man überlegen. Das würde ich auch mal messen lassen. Ich denke mal bei Michael mit einer jungen Haut, der produziert gerade in Südtirol genug Vitamin D, aber auch das würde ich im Zweifelfall einmal messen lassen und je früher man das macht, desto besser.
Gut, er hat aber noch zwei weitere Fragen.
Ja.
Ist Hartweizengrieß besser als normales Weizenmehl?
Ja, gesünder als herkömmliches, mehr Ballaststoffe, Vitamine und auch Mineralien, also durchaus zu befürworten und hat einen niedrigeren glykämischen Index. Das ist und dadurch ist man auch insgesamt ein bisschen satt.
Dritte Frage, er spricht von einer sehr guten Pizzeria bei ihm in der Nähe, die eine hochwertige und in seinen Augen auch gesunde Pizza herstellt. Man kann sie auch mit einem Dinkelteig bestellen und die Frage ist jetzt, ist das gesünder?
Ja, enthält mehr Nährstoffe, das ist so, ist verträglicher, mehr Magnesium, mehr Zink und das finde ich eine gute Idee und hat auch einen etwas höheren Eiweißgehalt und das ist so, das macht uns auch länger satt. Mhm. Also das ist eine gute Idee und wenn sonst auch alles selber hergestellt ist, dann kann eine Pizza tatsächlich auch mal eine gesunde Mahlzeit sein. Pizza wird ja immer so in einem Rutsch genannt mit hochverarbeiteten Produkten. Ja, ja, wenn ich die aus der Tiefkühltruhe hole, dann ist das auch so. Wenn das aber Handarbeit ist und ich beim Teig den gut gehen lasse, ich auf die Inhaltsstoffe achte, alles gut, dann wird es immer gesünder.
Gut, und gilt auch für die Mie-Nudeln, fragt er, die gibt's auch in der Dinkel-Variante. Das sind diese asiatischen Nudeln.
Ja, das gilt dasselbe. Ja.
Okay, super.
Ja. Super.
Gut, dann haben wir Yard. Yard ist 20 Jahre alt, 1,83 groß, wiegt 84 Kilo. Er sagt, er ist sehr aktiv beim Joggen und ist im Gym und würde jetzt gerne wissen, die Auswirkungen von Kreatin auf sein Gewicht. Er hat Kreatin angefangen zu nehmen und hat damit etwa 4 Kilo zugenommen. Und fragt jetzt, wenn ich diese 4 Kilo nun durch eine Diät wieder verliere, jedoch weiterhin Kreatin zu mir nehme und am Ende wieder auf mein vorheriges Gewicht von 80 Kilo komme, bin ich dann leistungsfähiger für mein zukünftiges Sportstudium oder können dadurch auch Nachteile entstehen?
Also ganz wichtig bei Kreatin, das ist halt immer auch wieder Thema. Im Prinzip ist es so, dass wir keine Kreatinsupplementierung brauchen. Kreatin, um es mal kurz zu sagen, nehmen wir durchs Essen auf, aber wir können es auch selber herstellen. Wenn man Kreatin zu sich nimmt, sollte man darauf achten, dass man nicht mehr als 3 Gramm pro Tag zu sich nimmt. Manche Empfehlungen gehen auch auf etwas über 4 Gramm, aber danach sollte wirklich Schluss sein. Bei sehr in seltenen Fällen bei sehr trainierten Menschen, wo es also wirklich auf das letzte, die letzte Zehntelsekunde, wenn wir jetzt beim Leistungssport sind, ne, wo man sich misst, da kann das durchaus eine Indikation sein, aber für den normalen Sportler nicht, der jetzt keine Medaillen gewinnen will. Und darüber sind negative gesundheitliche Folgen nicht auszuschließen. Kinder und Jugendliche sollten das nicht nehmen. Da gibt es eine ganz klare Warnung von den Fachgesellschaften davor, es nicht zu machen. Und so, wenn man diese Menge einhält, sind keine schädlichen Effekte auf die Nieren oder auch für Hodenkrebs, das war mal in der Diskussion, zu befürchten. Aber, muss ich sagen, wenn wir Studien nicht so viele haben, dann kann da auch mal dieses eine oder andere noch mal rauskommen. Also was macht Kreatinin? Kreatinin erhöht die Schnellkraft auch im Grenzbereich, führt aber auch zu einer stärkeren Wassereinlagerung. Und das sieht man dann, dass das Gewicht ein bisschen zunimmt. Also dass diese 4 Kilo kann tatsächlich eben auch dadurch kommen, dass ein bisschen mehr Wasser eingelagert wurde.
Das sind also nicht 4 Kilo Muskeln, die er da aufgebaut hat.
Die Muskeln sind nur ein bisschen dicker und haben mehr Wasser eingelagert. Okay. Ja. Also ich würde sagen, Leute, seid vorsichtig mit Nahrungsergänzungsmitteln. Am Ende ist das auch ein Riesen-Business. Und wenn es jetzt für euch nicht so wichtig ist, 3 Zehntelsekunden schneller zu sein. Und ansonsten rate ich immer zur Sporternährungsberatung, gerade für, das ist hier Medizin,
ja, er hat auch geschrieben, er macht, ne, 300 Klimmzüge die Woche und ist so 50 Kilometer unterwegs.
Also wir machen im Medikum Hamburg ja auch für den Olympiastützpunkt Hamburg-Schleswig-Holstein die Sporternährungsberatung und wir machen auch Vorlesungen an der Medical School hier in Hamburg zur Sporternährung. Und für so Leute, die das richtig gut machen wollen, würde ich am eigenen Beispiel einmal versuchen, eine Sporternährungsberatung zu bekommen. Und da wird auch sowas besprochen und Alternativen dafür. Dann hat man es für sich mal gelernt. Und für einen Sportstudenten ist das quasi fast ein Praktikum, wo ich sagen würde, jeder Sportstudent muss so eine Sporternährungsberatung gemacht haben. Da lernt man. Also das ist, also für Yard ist das quasi ein Muss. Das machen wir übrigens auch per Video, geht das auch. Das ist kein Problem, wir müssen nicht alle nach Hamburg kommen. Und da gibt es wenig Spezialisten, die das gut können. Ja.
Vielen Dank.
Ja.
Auch Britta hat noch mal eine Frage zum Thema Kreatin als Nahrungsergänzungsmittel. Und zwar sorgt sie sich auch um ihren 20-jährigen Sohn, der auch 3 bis 4 Mal in der Woche intensives Krafttraining im Fitnessstudio macht und dann immer Kreatinkapseln nimmt, damit seine Muskulatur nicht so schnell ermüdet. Und sie hat jetzt aber auch von dieser Studie mit dem Hodenkrebs gelesen. Also
Ich will mal so sagen, es gibt keine verlässlichen wissenschaftlichen Belege, dass Kreatin Hodenkrebs das Risiko erhöht. So.
Gut, ansonsten gilt wahrscheinlich das, was du für Jahre gesagt hast. Ja,
genau, auf die Menge achten. Ich würde da hier immer im sicheren Bereich sein, bei 3 Gramm am Tag und da mal gucken, weil gerade junge Leute denken, ja, ich bin so gesund, ich bin so fit, mir kann niemand was anhaben und dann viel hilft viel und dann wird reingeknallt. Mhm. Also nicht über die 3 Gramm nach Absprache auch mal 4 Gramm, aber das würde ich immer nur im Rahmen einer sporternährungsmedizinischen Beratung machen.
Gut. Stephanie hat uns geschrieben, sie sagt, wir bemühen uns sehr, Zusatzstoffe und hochverarbeitete Produkte zu vermeiden. Wir haben in einer der Folgen mal eine Hörerfrage zu Emulgatoren heißen, beantwortet. Sie hat aber noch weitergehende Fragen. Und du hast mal über gesunde Emulgatoren wie Lecithin und Pektin gesprochen und sie würde gerne wissen, ob das auch auf Johannisbrotkernmehl und Guarkernmehl zutrifft. Kann man die relativ bedenkenlos verzehren? Die sind nämlich in sehr vielen Bioprodukten verarbeitet, zum Beispiel in Sojasahne, Sojajoghurt, die sie einfach auch gerne benutzt.
Also, wenn keine Allergie dagegen vorliegt, wenn man es nicht übertreibt, dann kannst du nämlich auch Blähungen machen, dann ist das in Ordnung. Das ist, sind Emulgatoren natürlichen Ursprungs, also hier vom Johannisbrotbaum beispielsweise, Guarkernmehl, das sind unbedenkliche Verdickungsmittel und Emulgatoren, die kann man essen, da braucht man keine Angst zu haben. Und das zeigt es ja auch mal wieder, es geht ja. Ne? Wir können es auch mit Natur machen, es muss nicht immer Chemie sein. Aber hier kann man sagen, da habe ich mal keine Bedenken.
Oh, Ist ja auch selten.
Ja, ja, genau, genau.
Bedenkenloser genau. Matthias.
Was anderes ist es, wenn Leute Magen-Darm-Erkrankungen haben, ja, dann muss man im Einzelfall mal wieder gucken. Colitis ulcerosa, also autoimmune Darmerkrankung, da muss man dann auch mal vorsichtig, da muss man sowieso in die Beratung gehen. Ich erlebe immer wieder Leute, die mich ansprechen und sagen, kann man da mit Ernährung was machen? Und da muss man was machen. Ja, es gibt immer wieder, es gibt viele, viele Menschen, die Darmerkrankungen haben und keine Ernährungsberatung bekommen haben. Das geht gar nicht. Ne? Also da nochmal, wir sagen das ja immer wieder, Umkreissuche Bund Deutscher Ernährungsmediziner www.bdemde. Da findet man seine Schwerpunktpraxis
Ernährungsmedizin. Also wer daran leidet, sollte das dann auch meiden?
Ja, da muss man gucken, wie es vertragen wird. Das muss man dann mit seinem Ernährungstherapeuten besprechen.
Okay.
Ja, ja.
Dann hat uns Hanna noch eine Frage gestellt.
Aber meist hat das keine Auswirkung, ja.
Ja. Und zwar, wie oft sollen kleine Kinder so zwischen 4 und 6 Jahren Fisch essen? Ja. Also fetten Seefisch, um ausreichend Omega-3 zu bekommen?
Einmal die Woche, würde ich sagen. Ja, das ist schon so. Kinder brauchen das auch für ihre Gehirnentwicklung. Das brauchen sie übrigens auch schon im Mutterleib. Da muss man sagen, man kommt ja schon mit dem halbfertigen Gehirn zur Welt, da ist ja schon viel fertig. Aber unbedingt. Wir brauchen das leider. Wir brauchen diese Omega-3-Fettsäuren. Sie sind aus unserem Leben zunehmend mehr verschwunden. Das muss man sagen. Mhm. Und wir verzeichnen da einfach zunehmend mehr einen Mangel in den westlichen Kulturen.
Und der relativ hohe Salzgehalt macht Hanna noch Gedanken, der zum Beispiel in Räucherlachs und Makrele
drin ist. Es spielt bei einer sonst, und da sind wir wieder bei der ausgewogenen Ernährung, das spielt bei einer ausgewogenen Ernährung keine große Rolle. Wenn ich aber abends Chips esse, wenn ich unheimlich viel Käse esse, unheimlich viel Brot esse und Salzgurken, ja, dann spielt es schon eine Rolle. Ja, aber dann muss ich mal überlegen, lasse ich jetzt den Salzfisch weg oder die Chips abends? Und das ist eben immer die Frage, würde ich sagen, weglassen dann immer das salzige Zeug, was nicht gesund ist.
Die aktuelle Studie. Und was der Ernährungsdoc davon hält.
Matthias, du hast auch wieder sicher eine aktuelle Studie mitgebracht.
Ja, ich habe eine aktuelle. Wir haben jetzt auch hier wieder immer mal wieder das Thema hochverarbeitete Lebensmittel angesprochen. Und wir haben auch festgestellt, dass die Proteinpulver das auch sind, weil sie die Merkmale einer hochverarbeiteten Produktion haben. Und es gab jetzt hier in diesem Jahr frisch, das ist veröffentlicht worden im American Journal of Clinical Nutrition, da hat man geguckt bei 200.000 Menschen ohne Rheuma zum Rekrutierungszeitpunkt, also als die Studie begann, hat man geguckt, was die Leute denn essen und hat geguckt, wie viel hochverarbeitete Produkte sie essen und sich die Frage gestellt, gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Genuss von hochverarbeiteten Produkten und im Risiko für rheumatoide Arthritis. Was meinst du?
Ich glaube auf jeden Fall, weil ja ungefähr jedes hochverarbeitete Mittel ja sich negativ auswirkt auf den Körper. Insofern kann die Antwort nur ja lauten.
So ist es auch. Tatsächlich,
das genau, war einfach.
Genau. Tatsächlich haben die Kollegen festgestellt, dass je mehr man davon isst, desto höher das Risiko. Und das nochmal auch zur Antwort Proteinpulver und nochmal sagen, Augenmerk, wir kriegen in dem Bereich immer mehr Studien, weil jetzt genauer hingeguckt wird. Und wir können warten, bis irgendwelche Zusatzstoffe vom Markt genommen werden, weil die Beweislage einfach zu krass wird. Oder wir können jetzt im Sinne unserer Gesundheit schon vorher handeln. Und ich bevorzuge Letzteres.
Ja, das ist vernünftig.
Ja.
Das klingt sehr vernünftig.
Das Rezept. Verordnet von Dr. Riedel.
Und du hast ja schon vorhin so angedeutet, dass wir heute ein gesundes Rezept haben.
Ja.
Wir haben immer ein gesundes Rezept für euch und nicht nur ein gesundes, wir haben auch mal sehr schmackhafte Rezepte. Da darf ich mal kurz einfügen, dass wir letztens ein Rezept hatten, Ofengemüse mit Pastinaken und roter Beete und so einem Forellendip. Ich habe das sofort nach unserer Podcast-Aufnahme ausprobiert, gleich am nächsten Tag. Ich habe ja immer den Vorteil, ich kenne es dann schon ein bisschen früher als ihr und kann dann schon mal anfangen zu kochen. Und es war so unglaublich köstlich.
Toll.
Also ich habe das gleich für Besuch gekocht und wir waren alle sehr, sehr zufrieden und wir fühlten uns nachher richtig gut.
Das ist der Punkt.
Das ist das Tolle.
Genau.
Wenn man richtig schön satt gegessen ist.
Ja, ja.
Ich habe noch einen schönen Salat dazu gemacht, einen bunten Blattsalat. Und wenn man sich gut gesättigt fühlt, aber überhaupt nicht so überfüllt.
Genau, man ist nicht überfüllt.
Ja.
Und das liegt auch zum Teil an dem Mix und dem hohen Gemüseanteil dabei. Ja,
ja, wahrscheinlich.
Ja, das spielt schon. Wenn man in sich reinhört und mal überlegt, esse ich jetzt so ein Wiener Schnitzel mit
nichts
einer...
Nichts gegen das Wiener Schnitzel.
Ja, nein,
ich liebe Wiener Schnitzel.
Ja,
ich aber man fühlt sich tatsächlich nach so einem Ofengemüse besser.
Ja.
Ja, das gestehe ich. Na? Aber genau. Hin und wieder kann man schon mal so ein Schnitzel essen.
Ich esse auch manchmal.
Aber heute hast du was anderes, was zu den Fragen auch
passt. Richtig, wir hatten die Proteinshakes ja eben nochmal angesprochen. Und Proteinshakes haben eben einen vielseitigen Einsatz, wenn man sie selber macht. Und das ist hier ein Rezept aus dem Hafer Masterplan, also eins meiner Lieblingsbücher.
Die Haferbibel
sozusagen. und vor allen Dingen für die gesundheitlich mit was Einfachem starten wollen, ist das ein guter Einstieg, mehr Hafer ins Leben zu bringen. Und da geht es um Hafershakes, die haben wir hier auf Seite 110. Da haben wir diverse Hafershakes, einmal zum Ausprobieren. Also hier schön bunter Becher. Und da ist dann drin, sind Blaubeeren drin. Das macht eben auch die Farbe, nicht? Die Haferflocken, Leinsamen, Mandelmus, Magerquark. Das bietet nochmal zusätzlich Eiweiß. Und dann kann man da Milch zutun oder auch ein bisschen mehr Quark. Das kann man halt selber mischen, je nachdem man es haben will. Und mit der Wassermenge dann die Flüssigkeit regulieren. Das heißt, ich kann das dann trinken, ich kann es aber auch löffeln. Und das ist für alle, die sagen, oh, ich habe morgens keine Zeit. Bitte, das geht ganz schnell, das ist in Minuten zubereitet. Das kann man trinken, das kann man noch, ich will es jetzt nicht empfehlen, aber noch in der Bahn und im Auto trinken oder unterwegs oder wenn man am Arbeitsplatz angekommen ist. Schmeckt super gut. Ich habe auch jetzt heute mir so etwas gemacht mit Haselnussmus und dann kriegt das noch so ein Nuss-Nougat-Geschmack. Also einfach mal ausprobieren. Es gibt ja auch andere Nussmusse nochmal. Und wir haben hier auch noch viel mehr Shakes drin. Es ist nicht nur nach dem Sport zu empfehlen. Auch mal, wenn ich weiß, heute Mittag werde ich keine Zeit haben für ein Mittagessen. Und trotzdem geht es mir dann am Nachmittag dreckig. Ich bin total hungrig und bereit, alles zu essen. Auch als Mittagessenersatz mitnehmen. Auf dem Kongress, wenn man weiß, oh, da gibt's nur wieder Kekse oder irgendwelche belegten Brötchen. Auf der Reise, in der Bahn, das kann man mitnehmen und unterwegs und dann ist man diesem Imbissessen entkommen und es ist gleich mega gesund und man kann den Eiweißgehalt selber dosieren und damit gibt's für mich überhaupt keine Indikation mehr für Eiweißpulver nach dem Sport.
Bist du denn mehr so der Löffler oder der Trinker?
Ich bin der Trinker. Bei Shakes bin ich der Trinker.
Tatsächlich.
Und ich muss sagen, ich mache es immer nach dem Sport und ich muss sagen, ich freue mich hinterher auf meinen Shake. Das habe ich nie gehabt. Ich habe ganz früher auch mal Proteinpulver, dann die Bio-Proteinpulver ausprobiert. Und das ist aber lange her. Und da habe ich mich nie drauf gefreut. Da habe ich immer gedacht, oh, weil es halt so einen Kunstgeschmack hat. Ja. Und ich kann den Süßstoff, ich schmecke den sofort und der macht so einen komischen Nachgeschmack. Ich freue mich immer dann und ich fühle mich hinterher richtig schön satt. Und es ist ein Proteinshake, aber von der gesündesten Sorte.
Gut, also ob ihr löffelt oder trinkt, habt ihr dann selber in der Hand. Ich bin mehr der Löffler, ich mag solche Getränke nicht. Aber das kann ja, ihr wisst ja, wie man es dann für sich passend macht. Ich freue mich, dass ihr hoffentlich eure Antworten gefunden habt, die ihr uns auf die Fragen, die ihr gestellt habt. Und freuen uns auch, wenn ihr Folgen verpasst habt, die auf den gängigen Plattformen nachhört. Und bedanke mich fürs Zuhören und Zuschauen. Danke, dass du wieder da warst.
Ja, von mir auch ein herzliches Danke fürs Zuhören. Und wer noch mehr Informationen haben möchte, der abonniert den kostenlosen Newsletter auf myfooddoctor.de. Da haben wir immer ganz tolle, brandaktuelle Studien und Tipps. Oder schaut einmal im Zeitschriftenkiosk in die Ist dich gesund mit Dr. Riedel. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Und wir haben das Rezept natürlich auch wieder auf unserem Insta-Kanal. So geht gesunde Ernährung. Da könnt ihr das nachlesen. Dann braucht ihr nicht das Buch zu kaufen. Und für den Schnitt der heutigen Sendung danken wir wieder Heike Becker.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.